Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen dieser Sendung: Salam Aleikum. US-Präsident Obama spricht in Kairo zur islamischen Welt. Wir fassen die Rede zusammen. Später in der Sendung analysieren wir die Tonalität, die Methode, mit der Obama auf die Moslems zuging. Wir berichten über Reaktionen und wir fragen, was sich allenfalls an den größten Problemen ändert. Nahost, Irak, Iran. Weitere Themen heute: Der Ständerat verlängert den Ärztestopp und er sieht die Verantwortung für die Kulturförderung beim Bundesamt für Kultur und nicht bei Pro Helvetia. Dann der Blick auf Iran, wo der Präsidentschaftswahlkampf mit einem heftigen Fernsehduell fast amerikanische Züge annimmt, und der Besuch bei Xu Xue, 20 Jahre nach dem Massaker von Tiananmen. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Kaspar Selk. Nun hat er sie also gehalten, die große Rede. Der amerikanische Präsident Barack Obama hat in der Universität von Kairo ein neues Kapitel im Verhältnis der USA zur arabischen und islamischen Welt aufschlagen wollen. Eine Stunde lang dauerte die Rede, in der er auf alle wichtigen Fragen und Konflikte einging, die die Beziehung zwischen Arabern, Muslimen und Amerikanern belasten. Irene Meyer fasst zusammen.
Die Spannung in der Universität in Kairo war groß, als der amerikanische Präsident Obama ans Rednerpult schritt.
I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world. One based on mutual interest and mutual respect.
Eine neue Seite wolle er aufschlagen im Verhältnis zwischen den USA und der arabischen und islamischen Welt. Ein Neubeginn soll es werden, der auf gegenseitigem Respekt und gegenseitigen Interessen gründet. Und Obama gab gleich ein Beispiel dafür, dass er die andere Seite differenziert zur Kenntnis nehmen wolle.
Partnership between America and Islam must be based on what Islam is, not what it isn't.
Vorurteile gegenüber dem Islam seien der Partnerschaft abträglich. Beide Seiten teilten viele Prinzipien und Werte, sagte der amerikanische Präsident, der die Dinge und Konflikte direkt ansprach und diese Offenheit und Ehrlichkeit auch von den politischen Partnern in der Region verlangte, die oft hinter den Kulissen anders redeten als in der Öffentlichkeit. Im Zusammenhang mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt forderte er von Israel erneut einen Siedlungsstopp und ging auf das Leiden und die Verantwortung beider Völker ein. Obama erläuterte seine diplomatische Annäherung an den Iran, bekräftigte den amerikanischen Abzugsplan im Irak und widmete einen großen Teil seiner Rede dem Thema Demokratie, unter dem Applaus seiner Zuhörerschaft in Kairo.
I know there has been controversy about the promotion of democracy in recent years, and much of this controversy is connected to the war in Iraq. So let me be clear. No system of government can or should be imposed by one nation by any other.
Er wisse, wie kontrovers es sei, hier Demokratie zu propagieren nach dem Krieg in Irak. Darum sei klar, keine Nation solle einer anderen das Regierungssystem aufdrängen. Aber auch hier wisse er, dass auch die Mehrheit der Araber und Muslime sich nach demokratischen Werten und Freiheiten sehnen. Obama erwähnte dabei nicht direkt das repressive Regime von Hosni Mubarak, seinem Gastgeber in Kairo. Doch das Publikum applaudierte lange. Zum Schluss zitierte Obama den Koran, die Tora und die Bibel und sagte, alle Religionen forderten die Menschen auf, den Nächsten so zu behandeln, wie sie selbst behandelt werden wollten. Dies umzusetzen in die Politik sei nun die Aufgabe.
Irene Meyer. Wie gesagt, wir kommen ausführlich auf diese Rede zurück. Zuerst aber Ursula Vogler mit dem Überblick über weitere Nachrichten dieses Tages.
Die Kulturförderung wird gesetzlich verankert. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat das neue Kulturförderungsgesetz verabschiedet. Uneinig sind sich die beiden Räte darüber, ob das Bundesamt für Kultur oder die Stiftung Pro Helvetia federführend sein sollen. Der Nationalrat sieht die Pro Helvetia in der führenden Rolle. Der Ständerat hat sich für das Bundesamt für Kultur entschieden. Zudem will der Ständerat, dass Kulturschaffende bessere Sozialleistungen erhalten. Der Ende Jahr auslaufende Ärztestopp wird bis Ende 2011 verlängert und auf die Spezialisten beschränkt. Mit 23-8 Stimmen hat der Ständerat die vom Nationalrat vorgeschlagene Notlösung gut geheißen. Die Zulassungsbeschränkung gilt neu auch für Ärzte, die in einem Spitalambulatorium tätig sind. Zudem verlangt der Ständerat konkrete Maßnahmen zur Senkung der Medikamentenpreise. so sollen die Medikamentenpreise häufiger überprüft und der sogenannte Länderkorb für den Preisvergleich ausgeweitet werden. Der Nationalrat muss erneut entscheiden, ob er neben dem höheren Frauenrentenalter auch eine soziale Abfederung der Frühpensionierung will. Der Ständerat hat am Morgen die gesamte 11. AHV-Revision gutgeheißen. Die kleine Parlamentskammer möchte, dass auch jene Leute früher in Pension gehen können, die weniger als 80.000 Franken verdienen. Deren Renten sollen dann während einer befristeten Zeit weniger stark gekürzt werden. Die Kosten von jährlich 400 Millionen Franken soll der Bund tragen. Der Ständerat bleibt dabei. Schweizer Soldaten sollen gesetzlich dazu verpflichtet werden, einen WK allenfalls im Ausland zu absolvieren. Der Nationalrat hingegen hat diese Forderung mit einer Mehrheit von SVP und Linken bereits dreimal abgelehnt. Nun suchen die beiden Parlamentskammern in der sogenannten Einigungskonferenz einen Kompromiss. Dem Vorschlag dieser Konferenz müssen beide Räte zustimmen, sonst ist die Vorlage gescheitert. Die Wirtschaft der 16 Euro-Länder bricht stärker ein als bisher erwartet. Diese Prognose macht die Europäische Zentralbank EZB. Die Ökonomen rechnen in diesem Jahr mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung von 4,6%. Bisher waren sie von 2,7% ausgegangen. Damit korrigieren die Experten bereits zum dritten Mal innerhalb einem halben Jahr ihre Vorhersagen nach unten. Neuerdings gehen sie auch im nächsten Jahr von einem leichten Minus aus. Erwartungsgemäß lässt die EZB den Leitzins unverändert bei 1%. Alle EU- oder Schengen-Staaten, die ehemalige Guantanamo-Gefangene aufnehmen, müssen die übrigen Mitgliedsländer vorab über die betroffenen Personen informieren. Darauf haben sich die zuständigen Minister der EU und des Schengen-Raumes in Luxemburg geeinigt. Dieser Informationsaustausch sei wichtig, sagte Bundesrätin Wittmer-Schlumpf vor den Medien in Luxemburg, da sich die ehemaligen Gefangenen im Schengen-Raum frei bewegen könnten. Trotz Wirtschaftskrise sind auf den internationalen Treibstoffmärkten die Preise für Rohöl und Kerosin wieder stark gestiegen, seit Anfang Jahr um gut 50%. Vor diesem Hintergrund hat die Schweizer Fluggesellschaft Swiss ihre Treibstoffzuschläge erhöht, wie sie mitteilt. Für Langstreckenflüge steigt der Zuschlag um 8 auf 122 Franken, für Europaflüge um 2 auf 31 Franken. Das Zürcher Stadionprojekt im Hartturm ist in seiner bisherigen Form gescheitert. Die Credit Suisse zieht sich als Bauherrin zurück. Das Projekt sei wegen der Einsprachen und der jahrelangen Verzögerungen bereits veraltet, teilten die CS und die Stadt Zürich gemeinsam mit. Nun soll für 100 Millionen Franken ein kleineres Stadion gebaut werden, ohne Einkaufszentrum. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.422 Punkten plus 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.699 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 51,58 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 06,85. Das Wetter im Norden, es ist zunächst sonnig, am Nachmittag ziehen immer dichtere Wolken auf, bis am Abend fällt vielerorts etwas Regen. Im Westen und im Süden regnet es bereits um die Mittagszeit. Die Temperatur liegt dabei 20 Grad. Am Samstag regnet es, im Süden gibt es Dauerregen. Am Sonntag bleibt es wechselhaft mit Aufhellungen und Regenschauern bei 15 bis 20 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Eine westöstliche Annäherung. Barack Obama sucht den Kontakt zur islamischen Welt mit einer ungewöhnlichen Rede, auf die wir näher eingehen wollen, mit diesen Fragen. Wie reagiert diese islamische Welt wie Israel? Wie ist Obama vorgegangen? Was machte diese Rede aus? Und was war konkret an Politik drin, bezogen auf Iran, auf Irak und vor allem auf Israel und die Palästinenser? Stichwort Iran, dort ist Präsidentschaftswahlkampf mit sehr westlichen Methoden, der Bericht vom Fernsehduell. Weiter explodierende Schweizer Gesundheitskosten, das Rezept tiefere Medikamentenpreise, sagt der Ständerat. Kulturpolitik in der Schweiz. Wer soll führen? Das Bundesamt für Kultur, wer denn sonst, sagt der Ständerat, auch an die Adresse von Pro Helvetia. Kulturpolitik in der Praxis, Besuch im Schweizer Pavillon der Biennale und Besuch in Peking bei einer der Mütter von Tiananmen, 20 Jahre nach dem Massaker. Echo der Zeit, eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können auf drs.ch. Barack Obama wollte in Kairo und bewusst dort Schritte auf die islamische Welt hintun, den Graben überbrücken oder mindestens damit beginnen. Die Frage ist, ob ihm das gelang. Erste Reaktionen aus dieser islamischen Welt, aber umgekehrt auch aus Israel. Zuerst jetzt im Beitrag von Robert Stähli.
Präsident Obamas Rede ist in der arabischen und muslimischen Welt mit viel Interesse verfolgt worden. Viele Kommentatoren, auch wenn sie mit seinen Äußerungen nicht unbedingt einverstanden sind, würdigen zumindest den neuen Ton des amerikanischen Präsidenten. Ganz besonders zufrieden zeigte sich die Palästinenserführung in Ramallah. Abu Rudeina, Sprecher von Palästinenserpräsident Abbas, lobte Obamas unzweideutiges Bekenntnis für einen Palästinenserstaat und die Aufforderung an Israel, den Siedlungsbau zu stoppen. Worte allein genügten aber nicht, jetzt müssen bald Taten folgen, warnte der bekannte palästinensische Politiker Mustafa Barghouti.
What we need is to see more actions, specific actions to translate this very good position into a reality.
Sogar Hamas-Sprecher Barhum vermerkte eine spürbare Veränderung im Ton des US-Präsidenten, auch wenn er Obamas Aussagen als widersprüchlich kritisierte. In Israel scheint Obamas Rede einige Kopfschmerzen zu verursachen. Premier Netanyahu versammelte am Nachmittag sein Kabinett in Jerusalem und bat die Minister, sich vorderhand nicht zur Rede des US-Präsidenten zu äußern. In einer kurzen Erklärung gab die Regierung vor wenigen Minuten in sehr allgemeinen Worten der Hoffnung Ausdruck, Obamas Rede werde zu einer Versöhnung zwischen der arabisch-muslimischen Welt und Israel führen. Parlamentarier reagierten unterschiedlich auf die Worte des US-Präsidenten. Ein Siedlerführer, sichtlich frustriert über die Forderung nach einem sofortigen Siedlungsstopp, warf dem amerikanischen Präsidenten Naivität und mangelnden Realitätssinn vor. Oppositionsführer dagegen lobten Obama und forderten Netanyahu auf, in der Frage der Zwei-Staaten-Lösung jetzt nicht mehr länger Obstruktion zu machen. Obamas Angebot für einen Neubeginn im Verhältnis zum Islam kommt vor allem bei westlich gebildeten Moslems gut an. Die frühere pakistanische Botschafterin Malia Lodi war in einem BBC-Interview sichtlich angetan vom neuen Ton des amerikanischen Präsidenten.
To come to this stage with a strong statement, appealing for a reason dialogue.
Radikale Islamistenführer waren da weit weniger euphorisch. Der stellvertretende Chef der Moslembrüder in Ägypten warf Obama vor, er habe eine reine Public Relations Rede gehalten, mit dem sehr durchsichtigen Ziel, nur das ramponierte Image der USA in der muslimischen Welt verbessern zu wollen. Der Iran hat auf Obamas Rede bis jetzt noch nicht reagiert. Es deutet freilich wenig darauf hin, dass Teheran die von Obama ausgestreckte Hand ergreifen wird. Denn das geistliche Oberhaupt Ayatollah Khamenei hatte wenige Stunden vor Obamas Auftritt in einer Rede die Marschrichtung angegeben, als er meinte, die USA seien weiterhin tief verhasst im Nahen Osten.
Robert Stähli fasste zusammen. Kommen wir zurück auf die Rede selber. Eine Rede über das Verhältnis der USA zur islamischen Welt. Eine Rede, auf die viele Menschen in dieser islamischen Welt gespannt gewartet haben. Nahostkorrespondentin Irene Meyer hat sich die Rede am Fernseher in Beirut, im Libanon, angehört. Ich fragte sie, was aus muslimischer oder eben arabischer Sicht die auffälligsten Punkte waren.
Es war die spezielle Tonalität der Rede. Sie war ganz anders als bei Obamas Vorgänger George Bush. Obama sprach sein Publikum sehr direkt, ja fast konfrontativ an. Er forderte Ehrlichkeit und gleichzeitig tat er das in einem ganz respektvollen Ton. Er war also nicht arrogant. Was bei vielen hier die Reaktion ausgelöst hat, wie ich höre, dieser Präsident meint, was er sagt.
Sie sagen, Tonalität war wichtig. Hier fiel ja auf, dass er zum Beispiel die direktesten, die härtesten Forderungen, wenn man so will, mit Koranzitaten untermauerte. Als Beispiel, man soll sich gegen Terror, gegen Gewalt wehren, denn schon der Koran verbiete Gewalt. Wir hören uns diese Passage mal an.
The Holy Quran teaches that whoever kills an innocent is as if he has killed all mankind.
Der Koran sage, wer immer einen Unschuldigen töte, das sei dasselbe, wie wenn er die ganze Menschheit töte. Irene Meyer, solche Zitate, das Zurückgreifen auf den Koran, wirkt das?
Also im Saal der Universität in Kairo jedenfalls hat es gewirkt. Der Applaus war groß, obwohl das Publikum ja nicht einfach repräsentativ war. Es waren ägyptische Studentinnen und Studenten, aber es waren auch 10 Muslimbrüder, also Islamisten darunter. Und hier muss man schon sagen, dieser Applaus zeigt auch, dass sich natürlich das arabische Publikum sehr wohl bewusst ist. Obama hat von Al-Qaida gesprochen, also von den islamischen Terroristen. Und sie sind froh, wenn Obama den Unterschied macht zwischen islamischen Terroristen und dem politischen Islam, wie die Hisbollah oder die Hamas. Auf das warten sie und ich glaube, der Applaus hat damit zu tun.
Auch eher unüblich, ein amerikanischer Präsident steht in Kairo und verlangt ausdrücklich die Respektierung von Menschenrechten. Er setzt sich explizit für volle Demokratie, für Menschenrechte ein, in einem Land, das seit Jahrzehnten im Ausnahmezustand lebt.
The freedom to live as you choose. These are not just American ideas, they are human rights. And that is why we will support them everywhere.
Das Recht, so zu leben, wie man es wünscht, das sei nicht irgendeine amerikanische Vorstellung, auch andere Rechte, die er vorher aufgezählt hat, sondern das seien einfach Menschenrechte. Und er werde alle unterstützen, die diese Menschenrechte unterstützen. Das sagt er im Reich des Hosni Mubarak. Hat diese Rede etwas Bedrohliches für arabische Regimes?
Diese Rede hat natürlich etwas Bedrohliches für die autokratischen arabischen Regime. Präsident Mubarak selber war nicht im Saal der Universität, er hat sich die Rede anderswo angehört und ich bin sicher, er weiß schon, wovon Obama gesprochen hat. Und für die zum Beispiel ägyptischen, aber auch überhaupt arabischen oder islamischen Demokratiebewegungen ist das eine Ermutigung, wenn sie solches hören vom amerikanischen Präsidenten. Aber gefährlich oder bedrohlich wird es natürlich erst, wenn diese Rhetorik oder diese Rede umgesetzt wird. Und wenn wir bei Ägypten bleiben, wird es eben gefährlich, wenn die USA ihre sehr, sehr große Unterstützung dem repressiven und antidemokratischen Regime von Hosni Mubarak entziehen würden. Und so weit ist Obama noch nicht.
Er sprach auch das einigermaßen heikle Thema der Stellung der Frau an. Frauen dürfen sich kleiden, wie sie wollen. Das gehöre zu ihrer Freiheit, zu ihrer Entscheidungsfreiheit, sagt er. Aber die Ausbildung muss Ihnen allen zugänglich sein. Allen. Wie kommt so etwas an?
Das kommt sicher sehr gut an, aber er ist ja auch nicht der Erste, der solche Themen anspricht, auch wenn sie heikel sind. Das haben andere auch schon vor Obama gemacht. Aber wie gesagt, das kommt an. Aber auch hier, es ist immer dasselbe. Es war eine große Rede, es ist eine gute Rede gewesen, aber die Leute, auch wenn sie jetzt euphorisch sind oder begeistert sind, warten natürlich, dass man die Dinge dann auch umsetzt. Das heißt, Programme für die Frauen, Programme für die Bildung. Und auf das warten die Leute dann auch noch.
Insgesamt, wenn Sie das bilanzieren, jetzt immer aus arabischer oder aus islamischer Sicht, er wollte einen Schritt auf diese islamische Welt hin machen. War das eine Annäherung?
Ich glaube, das ist gelungen. Obama und die Araber und Muslime haben sich heute angenähert, vor allem auf der emotionalen Ebene. Ich glaube wirklich, die Mehrheit der Araber, die Mehrheit der Muslime sind bereit, Obama zu glauben. Sie empfinden ihn als ernsthaften Politiker, der sich bemüht, sie zu verstehen. Man spürt hier nach dieser Rede sehr viel Gutwill gegenüber Obama. Er hat ein Fundament gelegt für den Dialog. Er ist den Arabern und Muslimen mit Respekt und mit Achtung begegnet. Das ist neu nach 8 Jahren Bush und das ist wichtig.
Deres Nahost-Korrespondentin Irene Meyer zu den Grundfragen, zum Stil, zur Art und Weise, wie Barack Obama in Kairo gesprochen hat. Was heißt das alles für die weitere politische Entwicklung im Nahen Osten? Den Palästina-Israel-Konflikt, für das Thema Irak, für die amerikanischen Beziehungen zum Iran. Daniel Möckli ist am ETH-Institut für Sicherheitspolitik spezialisiert auf den Nahen und Mittleren Osten. Er hat die Rede verfolgt. Ich fragte ihn zuerst, ob er in Sachen Iran irgendwelche neuen Ansätze gehört habe.
Grundsätzlich hat Obama sehr wenig zum Iran gesagt. Was wichtig war, war sein Bedauern, das er ausdrückte für die amerikanische Rolle im Sturz der Mossadegh-Regierung in den 50er Jahren, eine legitime demokratische Regierung, die vom CIA unter anderem gestürzt wurde. Das ist ein wichtiges Zeichen für eine Dialogbereitschaft, für Versöhnung. Dann auch die Idee, dass ohne Vorbedingungen verhandelt werden soll, um die Probleme zu lösen. Da bleibt aber alles sehr vage derzeit. Also Iran hat in der Rede keine große Rolle gespielt.
Irak war mindestens länger dran. Er hat mehrfach Applaus bekommen, speziell wo er bekräftigt hat, die Amerikaner werden abziehen und sie anerkennen die Souveränität, das Selbstbestimmungsrecht des Irak. Wo lagen für Sie da die wichtigsten Akzente?
Wichtig war einerseits, dass er Fehler eingestanden hat, der amerikanischen Politik sich selbstkritisch mit der Politik auseinandergesetzt hat, hat die gewaltsame Demokratisierung kritisiert, Abu Ghraib hat er verurteilt. Gleichzeitig hat er diese Versprechung des Abzugs gemacht. Die Frage dort stellt sich einfach, wenn Amerika wirklich abzieht und keine proamerikanische Regierung in einem demokratischen Irak an der Macht wäre, der iranische Einfluss immer größer wird, wie kann Obama dann reagieren? Kann er wirklich abziehen? Also da werden sich noch Spannungsfelder öffnen.
Und Hauptthema war natürlich oder ist für diejenigen, die diese Rede auseinandernehmen werden, der Nahostkonflikt. Was war das Entscheidende hier? Was für Töne haben Sie hier gehört?
Ich habe drei neue Punkte gehört, die bemerkenswert sind. Noch nie hat sich ein amerikanischer Präsident so empathisch mit dem palästinensischen Leiden auseinandergesetzt, sich solidarisiert ein Stück weit. Noch nie hat er sich so stark für einen palästinensischen Staat ausgesprochen, erstens. Zweitens, noch nie ist Israel so deutlich für seine Siedlungspolitik von einem amerikanischen Präsidenten kritisiert worden. Und das ausgerechnet von Kairo aus, von arabischem Boden aus. Und drittens hat auch kein amerikanischer Präsident bisher zu einem so frühen Zeitpunkt so viel eigenes politisches Kapital in die Lösung dieses Konflikts investiert. Das birgt Chancen, aber auch große Gefahren für Obama.
Was wird die Folge sein dieser sehr prononcierten Stellungnahme?
Zunächst heißt das, dass die Lage für Netanyahu, den israelischen Premierminister, sehr ungemütlich wird. Jegwelche Siedlungstätigkeit, die unter seiner Ägide jetzt laufen, werden die USA als gegen ihre Interessen interpretieren. Israel ist stark von amerikanischer Hilfe abhängig, auch Militärhilfe, wird sich kaum leisten können, hier die Amerikaner vor den Kopf zu stoßen. Gleichzeitig gibt es innerhalb Israels eine große, recht andere Erwartungshaltung an Netanyahu, vor allem von seiner Wählerschaft. Die Likud-Partei, seine Partei, die steht nach wie vor für ein Groß-Israel, für das Recht auf Besiedlung. Und ob Netanyahu den Charakter hat, den politischen Willen, auch gegen die Siedlerbewegung vorzugehen, dazu braucht es eine Sharons. Und ich glaube nicht, dass Netanyahu dieses Kaliber hat.
Ähnliche Fragen stellen sich ja vermutlich auf der Gegenseite auch. Die Hamas hat bereits verlauten lassen, das sei überhaupt nichts Neues, das sei genau dasselbe wie Bush-Obama. Ist dort damit zu rechnen, dass diese Zeichen trotzdem irgendwelche Wirkung haben, von denen Sie eben gesprochen haben?
Die Hamas-Politik Obamas, die hat sich wirklich kaum geändert im Vergleich zu Bush. Das ist große Kontinuität. Man verlangt von der Hamas, dass zuerst Israels Existenz anerkannt werden muss, auch die bestehenden Verträge, als Vorbedingung für Dialog. Die Hamas kann das aus innenpolitischen Gründen nie und nimmer akzeptieren. Für sie ist die Anerkennung Israels das letzte Pfand, das man hergeben würde im Rahmen eines umfassenden Friedensvertrages allenfalls. Dass hier eben kein Wandel unter Obama stattfindet, ist ein großes Handicap auch für den weiteren Verlauf von Friedensverhandlungen.
Was ist denn auf diesem Gebiet jetzt zu erwarten nach alledem?
Zunächst lässt sich sagen, dass wir das typische Szenario in Nahost haben, die Ungleichzeitigkeit von friedenswilligen und friedensunwilligen Akteuren. Noch nie war Amerika so ausgewogen und bereit, eine robuste Vermittlungstätigkeit wirklich zu übernehmen. Das ist eine große Chance für Frieden. Gleichzeitig war die Friedensfähigkeit und auch der Friedenswille der Israeli und der Palästinenser kaum je so gering wie heute. Und wenn die lokalen Akteure nicht friedenswillig sind, nicht friedensfähig sind, dann ist die Ausgangslage äußerst schwierig. Ob Obama jetzt einen konkreten Friedensplan vorlegen wird, den wir heute nicht gehört haben, wird sich weisen. Tatsache ist, dass er sich sehr persönlich und auch mit Druckmitteln engagieren müsste, damit Fortschritte in Nahost erzielt werden könnten.
Daniel Möckli ist unter anderem spezialisiert auf Nahostfragen am Institut für Sicherheitspolitik der ETH Zürich. Wir haben eben über Obamas Politik gegenüber dem Iran gesprochen. Wer auf iranischer Seite sein Gegenüber sein wird in den nächsten Jahren, das entscheidet sich morgen in einer Woche. Dann wird im Iran ein neuer Präsident gewählt. Zurzeit liefern sich Amtsinhaber Mahmoud Ahmadinejad und sein Herausforderer Hussein Mousavi ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und gestern lieferten sie sich ein für iranische Verhältnisse unüblich heftiges Fernsehduell. Ulrich Plick von der ARD berichtet.
Die sonst so dicht bevölkerten Straßen der Hauptstadt Teheran waren wie leer gefegt. Denn jeder Iraner, der konnte, wollte mitbekommen, wie sich der Staatspräsident im Fernsehduell gegen seinen härtesten Herausforderer schlagen werde. Meinungsumfragen zufolge liegen nämlich Mahmoud Ahmadinejad und Mir Hossein Mousavi im Rennen um das Amt des Staatspräsidenten zurzeit gleich auf. Der Amtsinhaber gab sich wie gewohnt, und zwar als Enkel Khomeinis und Statthalter der Islamischen Revolution. Diese sei der entscheidende Motor seiner Politik gewesen, sagte er. Allerdings habe er vieles korrigieren müssen. Aus meiner Sicht war dieser vehemente Druck auf meine Regierung in den vergangenen 4 Jahren aufgrund einer politischen Struktur, die sich in den Jahren nach der Revolution etabliert hat. Denn vieles hatte sich von den Zielen und Werten der Revolution entfernt. Ahmadinejad betonte zudem, dass unter seiner Präsidentschaft der internationale Respekt gegenüber der Islamischen Republik Iran deutlich gewachsen sei. Was der Amtsinhaber allerdings als Respekt bezeichnete, umschrieb sein Herausforderer ganz anders. Wegen Ahmadinejads Äußerungen zum Holocaust und seinen Hasstiraden gegenüber Israel sei Iran nämlich international geächtet und die Regierung in Jerusalem gestärkt worden. Die Iraner tun mir leid, so Mousavi wörtlich, wegen Ahmadinejad wurden sie vor der ganzen Welt gedemütigt. Ich möchte hier ganz klar sagen, warum ich überhaupt kandidiere. Denn ich spüre in Anbetracht dieser Regierung eine Gefahr für das Land. Angesichts dieser deutlichen Worte sah sich Ahmadinejad unter Druck, sodass er nicht nur seinen Herausforderer ins Visier nahm, sondern auch dessen Unterstützer. Ich bin der Meinung, dass ich nicht nur Herrn Mousavi gegenüberstehe, sondern auch den 3 vorherigen Regierungen von Rafsanjani, Khatami und Mousavi. Seit der Bildung meiner Regierung werde ich nur angegriffen. Welche Wirkung das Fernsehduell in der iranischen Bevölkerung gezeigt hat, ist bislang nicht bekannt. Allerdings gibt es immer wieder Meldungen, dass die revolutionstreuen Freiwilligenverbände der Basij, Anhänger von Ahmadinejad, in den vergangenen Tagen wiederholt aggressiv gegen die Anhänger von Mousavi vorgegangen seien. In Iran wird nächste Woche Freitag ein neuer Präsident gewählt. Insgesamt sind 4 Kandidaten zugelassen.
Ulrich Pick berichtete. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Stichworten. Gesundheitskosten. Die Forderung des Ständerates nach billigerer Medizin. Kulturpolitik, wer soll dort führen? Kultur in der Praxis, Besuch im Schweizer Pavillon der Biennale und schließlich 20 Jahre danach die Begegnung mit einer der Mütter von Tiananmen. Der Ständerat macht Druck auf die Medikamentenpreise. Er zielt auf Pharmaindustrie und Ärzte, die seiner Meinung nach mit der Abgabe von Medikamenten zu viel verdienen. Aber auch Gesundheitsminister Couchepin erhält schlechte Noten, weil er bisher zu wenig gegen diese teuren Medikamente unternommen habe. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Ein Sparpotenzial von bis zu 1 Milliarde Franken macht die grünliberale Ständerätin Verena Diener bei den Medikamenten aus. Ein Potenzial, das Gesundheitsminister Pascal Couchepin bisher nicht ausgeschöpft habe.
Ich muss sagen, seit Jahren wäre das möglich, hier vorwärts zu machen. Sie haben das bis jetzt unterlassen.
Und deshalb stellt auch Simonetta Sommaruga von der SP dem Gesundheitsminister die Frage:
Warum hat der Bundesrat diese Massnahmen nicht schon längst ergriffen?
Um Druck zu erzeugen, gibt der Ständerat nun dem Bundesrat mit 2 Vorstößen den Auftrag, die Massnahmen endlich umzusetzen, die zu tieferen Medikamentenpreisen führen. Bundesrat Couchepin nimmt es zur Kenntnis und dankt.
Merci pour cet appui.
Er werde wie angekündigt noch im Laufe dieses Monats ein ganzes Bündel von Massnahmen unterbreiten. Couchepin lässt durchblicken, dass er auch Ärzte ins Visier nehmen will, die in ihrer Praxis Medikamente abgeben. Denn die sogenannte Selbstmedikation, sagt der Gesundheitsminister, sei falsch.
Je suis personnellement convaincu que la prophormatie est une chose fausse.
Es sei in der Tat schockierend, dass ein Arzt die gleiche Marge auf einem verkauften Medikament kassiere wie eine Apotheke, die eine viel kompliziertere Infrastruktur habe. Auch hier zeigt der Ständerat dem Bundesrat den Weg vor. Verena Diener verlangt, dass nicht mehr auf jedem Medikament die gleich hohe Marge für den Vertrieb von 15% einfach obendrauf geschlagen wird.
Das gibt einen Zusatzverdienst, ohne dass eine entsprechende Leistung vis-à-vis steht.
Die Marge soll stattdessen nach der effektiven Vertriebsleistung berechnet werden. Auch dieser Forderung hat der Ständerat mit Stichentscheid des Präsidenten Alain Berset von der SP knapp zugestimmt und gleichzeitig das Departement Couchepin gemahnt, es solle sich von der Pharmalobby nicht unter Druck setzen lassen. Dass der Vizedirektor des Bundesamtes für Gesundheit am Wochenende in der NZZ am Sonntag auf die Möglichkeit hingewiesen hat, die Pharma könne jede Preissenkung anfechten, das mache sie hellhörig, sagt Ständerätin Diener. Und auch CVP-Ständerat Eugen David kann diese Haltung nicht verstehen.
Dass er das als Grund nimmt, ich darf ja nicht mich annähern an die europäischen Preise. Wenn ich das tun würde, dann gibt es einen Rekurs. Und dann, was machen die Richter? Ich glaube an unsere Richter.
Das Rekursrecht der Pharmaindustrie sei schlicht exotisch, findet Ständerätin Diener und gibt zu bedenken, dass Bundesrat Couchepin dieses Recht mit einer einfachen Verordnungsänderung von heute auf morgen abschaffen könnte.
Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt. Wer hat das Sagen? Wer hat bei der Kulturförderung künftig die Zügel in der Hand? Pro Helvetia oder das Bundesamt für Kultur? Zürich oder Bern? Der Streit dauert schon länger. Der Nationalrat favorisiert die Stiftung Pro Helvetia. Der Ständerat hat heute bei der Beratung des Kulturförderungsgesetzes anders entschieden. Er will, dass das Bundesamt für Kultur die Kulturstrategie festlegt. Bundeshausredaktor Dieter Kohler zum Kampf der Kultur.
Bisher war die Hierarchie klar. Das große Bundesamt für Kultur mit einem Jahresbudget von rund 200 Millionen Franken beaufsichtigte auch die kleinere Pro Helvetia mit einem Budget von rund 30 Millionen Franken. Mit dem neuen Kulturförderungsgesetz sieht nun Pro Helvetia die Möglichkeit gekommen, sich zu emanzipieren. Im Hintergrund tobt ein Kampf um mehr Autonomie für Pro Helvetia. Ständerat Peter Bieri, Präsident der Ständerätlichen Kulturkommission, beschrieb die Situation heute so.
Auch hier hat es rote Köpfe zwischen den Beteiligten gegeben, sprich Pro Helvetia und Bundesamt für Kultur.
Rote Köpfe deshalb, weil Pro Helvetia eine neue Aufgabenteilung wünscht. Sie will die ganze Nachwuchsförderung bei sich konzentrieren und sie will ihre Strategie selber formulieren und nicht mehr wie bisher vom Bundesamt für Kultur vorgeben lassen. Pro Helvetia Stiftungsratspräsident Mario Anoni spricht von größerer Kohärenz in der Kulturpolitik.
Wir gewinnen unsere Erkenntnisse aus der direkten Zusammenarbeit mit den Kulturschaffenden, mit den Kantonen, mit den Städten. Wir können so unsere Strategie kulturnahe und bedarfsorientiert tun.
Mehr Autonomie und neue Aufgaben für Pro Helvetia, so hat der Nationalrat im März entschieden. Heute nun ist der Ständerat zu einem anderen Schluss gekommen. Das Bundesamt für Kultur soll nicht entmachtet werden. Es solle ein Nebeneinander der beiden Institutionen bestehen bleiben, ganz im Sinne des Bundesrates. Zwei Anlaufstellen bedeute mehr Freiheit für die Kulturschaffenden, meint Kulturminister Pascal Couchepin. Da würden Effizienzüberlegungen nicht greifen.
Ich glaube, man kann nicht die Organisation der Kulturwelt mit der Organisation der Wirtschaftswelt vergleichen. In der Kulturwelt braucht man die Vielfalt. Man soll nicht eine Konzentration der Mächte fördern.
In der Debatte wurde aber auch klar, dass Misstrauen gegenüber Zürich mitspielte. Bundesrat Couchepin kam selber darauf zu sprechen.
Je ne veux pas qu'un jour Pro Helvetia soit l'expression de la culture suisse et soit...
Pro Helvetia dürfe nicht die Kulturpolitik der Schweiz definieren und schon gar nicht von Zürich aus.
Non, ça n'ira pas, ça marchera pas. Et ça marchera pas depuis Zürich. Je le dis de manière tout à fait claire.
Da müsse er deutlich werden, schloss Pascal Couchepin sein Misstrauensvotum gegenüber Zürich ab. Felix Gutzwiller, FDP Zürich, reagierte.
Die Bemerkung, geschätzter Herr Bundesrat, dass eine solche Kulturpolitik nicht von Zürich aus gemacht werden könnte, diese Bemerkung war vielleicht nicht ganz auf der Höhe der sonstigen kulturpolitischen Äußerungen unseres geschätzten Kulturministers.
Aber der Kulturminister hatte heute Erfolg. Sein Bundesamt für Kultur wurde gestärkt. Pro Helvetia bleibt zurückgebunden. Da das Geschäft nun wieder in den Nationalrat geht, wird auch der Machtkampf im Hintergrund andauern.
Dieter Kohler. Von der Kulturpolitik zur Kultur, welche diese Politik fördert. Konkret zum Schweizer Beitrag an die Biennale in Venedig. Am Samstag wird diese 53. Biennale, die wichtigste Kunstausstellung in diesem Jahr, eröffnet. Aber schon jetzt ist die halbe Kunstwelt dort angereist. In diesem ganzen gewaltigen Trubel sei der Schweizer Pavillon eine Art Oase der Ruhe, meint Kunstredaktorin Gabriela Christen. Sie hat die Zeichnerin Silvia Bächle, die dort ausstellt, vor einigen Wochen fürs Echo in ihrem Atelier besucht, als sie sich vorbereitete. Und sie hat sie jetzt in Venedig wieder getroffen.
Ich treffe Silvia Bächle an einem frischen Sommermorgen in Venedig im Padiglione Svizzero vor ihren Zeichnungen. Da hängen zum Beispiel große Blätter an den weißen Wänden, darauf einfache Pinselstriche vom oberen Bildrand aus nebeneinander gesetzt. Das sieht manchmal aus wie abstrakte Kunst, manchmal aber auch wie Frauenhaar oder wie der Flügel eines Vogels. Der Pavillon ist von einem gleichmäßigen Licht erfüllt, der graue Steinboden und die weißen Wände strahlen eine große Ruhe aus. Dass diese Ausstellung so selbstverständlich daherkommt, dafür war aber viel Arbeit nötig. Silvia Bächle.
Ein großer Teil der Arbeit war sicher, den Pavillon so herzurichten, dass es für meine Arbeiten stimmt. Das heißt, wir mussten zum Beispiel alle Lüftungsschlitze schließen lassen. Die Wände mussten abgeschliffen werden und natürlich sind sie jetzt ganz wunderbar, schön, fein. Und dann, als wir kamen, gab es natürlich sehr viel zu putzen, weil man in Venedig alle Arbeiten selber macht.
Diese Arbeit hat sich gelohnt und der Schweizer Pavillon hat noch kaum je so museal ausgesehen. Man geht an den locker gehängten Arbeiten vorbei. Manchmal erkennt man mit Leichtigkeit die Motive, zum Beispiel eine liegende Frau vor einem Berg oder eine Wäscheleine mit Kleidungsstücken, ganz ähnlich wie sie draußen im venezianischen Quartier einige hundert Meter weiter tatsächlich zwischen den Häusern hängen. So spinnt die Künstlerin von Blatt zu Blatt eine Erzählung, die sie beim Zeichnen zwar noch nicht im Kopf hatte, die aber jetzt speziell für die Räume von Venedig entstanden ist.
Es ist etwas, was man nicht vorher schon weiß, was es gibt, sondern es ist ein bisschen eine Suche nach Unbekannt, wo ich aber immer sehr genau weiß, wann es nicht geht.
Es braucht Zeit, um die Zeichnungen anzuschauen und den Strichen zu folgen. Deshalb hat Silvia Bächle mitten in den großen Raum in Venedig einige Stühle gestellt, die zum Sitzen einladen. In einem zweiten, kleineren Raum kann man sich ihre Werke auf großen Tischen anschauen. Hier im Schweizer Pavillon wird man die Künstlerin in den nächsten Tagen noch oft sehen, wie sie geduldig ihr Werk erklärt. Von der Biennale selber aber wird Bächle nicht viel sehen. Dafür bleibt ihr keine Zeit.
Ich glaube, ich werde dann die Biennale so im Juni, wenn ich nochmals komme, werde ich mir sie dann anschauen, weil ich denke nicht, dass ich in der Zeit jetzt irgendwie groß da Zeit habe, rumzulaufen.
Mit dieser Ausstellung der Zeichnerin Silvia Bächle im Schweizer Pavillon entsteht mitten in der Biennale-Hektik eine meditative Stimmung, wo man als Besucherin mit Muße in die Bildwelten dieser Künstlerin eintauchen kann. Ein zugleich leiser und starker Auftritt der Schweizerin, der mit seiner Präzision überzeugt.
Kunstredaktorin Gabriela Christen von der Biennale in Venedig, die am Samstag offiziell eröffnet wird. Vor 20 Jahren richtete die chinesische Volksbefreiungsarmee, wie sie heißt, in Peking ein Blutbad an eben diesem Volk an, an Studenten und Einwohnern, das Tiananmen-Massaker. Viele Mahnwachen erinnern heute an dieses blutige Ende einer Demokratiebewegung, die 2 Monate lang den Tiananmen-Platz in Peking besetzt gehalten hatte. Allein in Hongkong versammelten sich heute 150.000 Menschen. Die Demokratiebewegung erfasste damals immer größere Teile des Volkes und dehnte sich auf über 50 weitere Städte aus. Seit jenem 4. Juni 1989 versucht Chinas KP aber jede Erinnerung an die Bewegung und an das Gemetzel auszulöschen. Im Inland gelingt ihr dies mit ziemlichem Erfolg. Eine Gruppe allerdings schafft es immer wieder, das Schweigen zu brechen. Die Mütter der Opfer von Tiananmen. Obwohl sie ständig von der Polizei überwacht wird, hat sich Ostasien-Korrespondent Urs Morf mit einer dieser Mütter treffen können.
Xu Cui ist pensionierte Professorin für Geografie und Satellitentechnik. Eine zierliche Frau, ihre 70 Jahre sieht man ihr nicht an. Dass mehrere Polizisten in Zivil vor dem Hauseingang herumlungern, dämpft ihren Mitteilungsdrang überhaupt nicht. An das hat sie sich längst gewöhnt, auch an gelegentliche Festnahmen. Nur wenn Xu vom Tod ihres Sohnes Wu spricht, gerät sie leicht ins Stocken und muss manchmal ein Schluchzen unterdrücken.
Ja,
In der Nacht vom 3. auf den 4. Juni versuchte Wu, damals 21 Jahre alt und Büroangestellter, zusammen mit Studenten die vorrückenden Panzer aufzuhalten. Aber die Soldaten schossen, eine Kugel traf Wu über dem Schlüsselbein. Später erfuhr Xu, dass ihr Sohn im Spital keine Blutkonserven erhielt und verblutete. Als Wu in jener Nacht nicht zurückkehrt, beginnen sie und ihr Mann, ihn zu suchen. Vom Stadtzentrum her hören sie immer wieder Knallen. Beim Anblick der ersten Toten auf der Straße wissen sie, die Volksbefreiungsarmee schießt auf das eigene Volk. Der Straßenbelag auf Pekings Hauptverkehrsader ist von Panzerketten aufgerissen. Überall Tote, zermalmte Körper, Blutlachen, verspritzte Gehirnmasse. Ein grässlicher Anblick. In der Nähe des Tiananmen-Platzes, genau vor dem Sitz der Zentralregierung, stehen sich zwei Fronten gegenüber. Auf der einen Seite Reihen von Pekinger Einwohnern, die Arme untergehakt, auf der anderen Seite Soldaten. Salve um Salve feuern die Soldaten in die Menge, die so dicht steht, dass die Vordersten unmöglich wegrennen können. Xus Knie beginnen so zu zittern, dass sie nicht mehr Velo fahren kann. Ihr Mann bringt sie nach Hause. Später in der Nacht machen sie sich erneut auf, suchen ein Krankenhaus nach dem anderen ab. Nach Stunden finden sie ihren Sohn, tot und mit Dutzenden von anderen Leichen, im Fahrradkeller eines Spitals aufgebahrt, weil die Kühlräume längst überfüllt sind. Xu fällt in Ohnmacht. Als sie wieder zu sich kommt, schaut sie sich um. Allein im Fahrradkeller des Spitals liegen 600 Tote, die Mehrheit vermutlich Studenten, aber auch ältere Frauen und noch nicht 10 Jahre alte Kinder. In Peking herrscht nach dem Gemetzel noch monatelang Kriegsrecht. In den Straßen sind oft mehr Militärs zu sehen als Zivilisten. Eine beispiellose Gehirnwäschekampagne beginnt. Die Kommunistische Partei setzt alles daran, jedes Andenken an die Demokratiebewegung und das Massaker auszumerzen. Am Arbeitsplatz muss Xu immer wieder neue Selbstkritiken schreiben und wird von manchen Kollegen geschnitten. Manchmal denkt sie an Selbstmord. Neuen Lebens- und Kampfesmut schöpft die Professorin, als andere Mütter von Massakeropfern, die sich bereits organisiert haben, sie bitten, mitzumachen. Fortan wird auch sie regelmäßig von der Polizei überwacht, belästigt und manchmal vorübergehend aus der Hauptstadt verbannt. Aber sie lässt sich nicht einschüchtern und unterschreibt Jahr für Jahr neue offene Briefe der Mütter von Tiananmen mit den immer gleichen Forderungen. Das Pekinger Massaker müsse neu untersucht werden, die Hinterbliebenen der Opfer sollen Entschädigung bekommen und die Verantwortlichen für den Armeeeinsatz bestraft werden. Jedes Jahr versuchen die Tiananmen-Mütter auch, kleine Gedenkveranstaltungen für die Todesopfer durchzuführen. Manchmal hindert die Polizei sie daran, manchmal lässt sie sie gewähren. Wir Tiananmen-Mütter haben in diesen 20 Jahren viel gelitten. Wir stehen ständig unter Druck, aber das hat uns zu einer großen Familie zusammengeschweißt. Wir haben auch einen kleinen Sieg errungen. In China selbst kommen wir zwar nicht öffentlich zu Wort, das verhindert die Regierung. Aber die ausländischen Medien berichten regelmäßig über uns und das hilft, das von oben geplante Schweigen und Vergessen wenigstens teilweise zu durchbrechen.
Das Dossier Tiananmen. Deres China-Korrespondent Urs Morf hat mit einer der Mütter von Opfern des Massakers vom 4. Juni 1989 gesprochen. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Fillinger. Für die Nachrichten Eva Gammerter, am Mikrofon war Kaspar Selk. Das nächste Echo senden wir um 19 Uhr auf DRS 2 und via Kabel, Internet und DAB auf DRS 4 News und der DRS Musikwelle.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.